Hallo Anton, das könnte dich interessieren. Am 29. April wurde in St. Bostel eine Ausstellung eröffnet, 60 Jahre nach der Befreiung des Lagers.
Wo liegt denn St. Bostel überhaupt, Friederike? Klingt ja so nach Brandenburg, der Streusandbügte.
St. Bostel liegt in der Nähe von Bremen, in einer moorigen Gegend.
Du hast Lager gesagt, war es ein KZ?
Nein, es war ein Kriegsgefangenenlager. Obwohl am Ende auch etwa 7000 KZ-Häftlinge dort eingesperrt waren.
Gab es denn damals viele Kriegsgefangene?
Ja, es waren mehrere Millionen. Vor allem aus der Sowjetunion, die hier als Zwangsarbeiter arbeiten mussten.
Zwangsarbeit und Kriegsgefangene, ist denn das nicht nach der Genfer Konvention verboten?
Heute ja, aber damals gab es ja die Genfer Konvention zum Schutz der Kriegsgefangenen noch nicht. Die wurde erst 1949 vereinbart.
Und wie viele waren denn dann
in St. Bostel? Die Höchstzahl war 72.000. Von 1939 bis 1945 sollen über 1 Million Menschen aus 46 Nationen das Lager durchlaufen bzw. belegt haben.
Und wo haben die da gewohnt?
Gewohnt ist gut. Es gab insgesamt 150 Baracken. Jede 43 Meter lang. Dort wurden die Gefangenen untergebracht, streng getrennt nach Offizieren und Mannschaften.
Gab es denn in so einem riesigen Lager genug zu essen?
Die Kriegsgefangenen aus westlichen Ländern bekamen einigermaßen Verpflegung, während die sowjetischen Kriegsgefangenen, die nach der NS-Ideologie als minderwertig galten, sehr wenig bekamen und kaum medizinisch versorgt wurden.
Was haben die denn dort den ganzen Tag gemacht?
Die hatten keine Langeweile. Sie wurden nämlich in Arbeitskommandos eingesetzt und mussten als Zwangsarbeiter in der Landwirtschaft, dem Gewerbe und der Rüstungsindustrie arbeiten. Besonders hart traf es die Gefangenen eines abgetrennten kleinen Lagers, die unter den härtesten Bedingungen im Moor arbeiten mussten.
Und was ist vom Lager heute noch zu sehen?
Von den einst 150 Baracken stehen heute noch 23. Auf dem Gelände der Gedenkstätte sind es noch 9.
Ich kann mir trotzdem den Lageralltag nicht vorstellen.
Trotz Hunger und Krankheiten wurden sogar Sportturniere im Lager organisiert. Es gab eine Theatergruppe und eine belgische und eine französische Lagerkapelle.
Wie viele Kriegsgefangene gab es in Deutschland denn überhaupt im Zweiten Weltkrieg?
Insgesamt gerieten mehr als 5 Millionen sowjetische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Davon kamen etwa 3,3 Millionen ums Leben.
Und aus anderen Ländern?
Aus Polen waren es etwa 400.000 Soldaten und etwa 200.000 Zivilisten, von denen ungefähr 10.000 Gefangene starben.
Und weitere Länder?
Ab September 1943 wurden 600.000 italienische Soldaten interniert und als Zwangsarbeiter eingesetzt, von denen etwa 45.000 starben.
So waren diejenigen, die nicht mehr im Fronteinsatz waren, immer noch gefährdet?
Ja, Anton. Im Zweiten Weltkrieg sind auch viele Gefangene umgekommen. Aber jetzt zum aktuellen Krieg in Syrien. Die werden sich nicht einig. Die Einheimischen nicht, die Amerikaner nicht. Und die Europäische Union erst recht nicht.
Ist doch kein Wunder, es geht ja gar nicht nur um Syrien, es geht um den ganzen Vorderen Orient.
Da wäre es doch erst recht wichtig, sich zu einigen.
Natürlich. Ach, da fällt mir ein, der Franz hat mir einen Satz aufgeschrieben und behauptet, dass du nicht wüsstest, woher dieser Satz ist. Ja, wo habe ich denn nur den Zettel?
Das wird ja spannend. Ich kenne mich ja ganz gut aus, aber...
Ach, hier ist der Zettel. Also, der Satz. Eine Abteilung von europäischen Soldaten, die bis zu 12.000 Mann betragen kann, wird nach Syrien gesandt, um zu helfen, den Frieden wiederherzustellen. Woher ist dieser Satz?
Den Frieden wiederherzustellen. Wenn du, Anton, den Satz ausgegraben hättest, dann würde ich sagen, der Satz stammt von den Vereinten Nationen. Aber der Franz hat den Satz gefunden. Der kennt sich da doch recht schlecht aus. Von der EU? Nein, auch nicht. Da weiß ich doch ganz gut Bescheid.
Da hat der Franz wohl recht, du weißt es nicht. Ich gebe dir eine kleine Hilfe. Der Satz ist mehr als 150 Jahre alt.
150 Jahre? Also um 1850 oder so? Wart mal. Da gab es einen Bürgerkrieg in Syrien und im Libanon, der durch eine Vereinbarung und durch einen Vertrag beendet wurde. Der sah vor, dass europäische Truppen in Syrien den Frieden wiederherstellen sollten.
Nach einem Vertrag von 1523 wurden sich die Franzosen ihrer Rolle als Beschützer der Christen im Osmanischen Reich bewusst. Die Vereinbarung vom 5. September 1860 wurde in Paris beschlossen zwischen dem Sultan und Vertretern von Frankreich, Österreich, England, Preußen und Russland, und dort steht dieser Satz.
Wie war der gleich?
Eine Abteilung von europäischen Soldaten, die bis zu 12.000 Mann betragen kann, wird nach Syrien gesandt, um zu helfen, den Frieden wiederherzustellen.
Den Frieden wiederherzustellen. Da hoffe ich mal, dass die heute in Syrien beteiligten Parteien auch zu einer Einigung kommen, ohne Krieg.
Das sieht ja nicht so aus.
Da ist zurzeit viel davon die Rede, den Staat Syrien aufzuteilen. So sagt ein Mr. Tepler, Mitarbeiter des Washingtoner Instituts für Nahostpolitik, dass es gar nicht um Aufteilen ginge, weil das Land bereits in drei Teile zerfallen sei. Einen Kernbereich um Damaskus unter Assad, Ost- und Nordsyrien unter der Kontrolle von sunnitischen, oft islamistischen Aufständigen und die kurdisch dominierten Teile Syriens im Nordosten.
Aber aufteilen wäre doch gegen die Regeln der UN, denn die Staatsgrenzen sollen doch nicht in Frage gestellt werden.
Eigentlich ist das so. Aber Ereignisse wie die Selbstständigkeitserklärung des Kosovo machen diesen Grundsatz doch sehr unglaubhaft.
Damit würde sich doch der Assad nicht abfinden.
Vielleicht doch, denn die Gebiete der Alawiten, der Region, der auch Assad angehört, gehören zum Kernbereich, der von Regierungstruppen beherrscht wird.
Und die Nachbarstaaten?
Die Türkei hat sich ja in der letzten Zeit sogar gesprächsbereit mit den Kurden gezeigt. Da käme ja ein Teilstaat, Kurdisch-Syrien, vielleicht gerade recht.
Ja, und das Ziel, Assad abzulösen, das hat ja besonders die USA vertreten.
In Amerika besteht die Angst, dass Versuche, Assad zu stürzen, in einem neuen Krieg wie im Irak münden könnten. Obama will anscheinend auf keinen Fall eine solche Situation.
Sind in den USA bald Wahlen?
Noch lange nicht. Aber bei uns kommt bald die Bundestagswahl.
Weißt du schon, was du wählen wirst?
Das ist gar nicht so einfach. Die eine Partei ist für soziale Gerechtigkeit, macht aber Schulden. Die andere setzt sich für Bürgerrechte ein, überlässt aber alles dem freien Markt. Und außerdem, sie halten alle nicht, was sie versprechen.
Also für mich ist wichtig, dass die Partei sich für den Frieden einsetzt. Denn ohne Frieden ist alles andere nichts. Frieden, aber ohne Militär.
So ist es, Frieda, du kluge Papageiendame. Militär gehört abgeschafft. Anton, vielleicht solltest du einfach die Kandidaten für den nächsten Bundestag fragen, was sie gedenken, für den Frieden zu tun.
Ich? Bundestagsabgeordnete fragen? Die lachen mich doch bloß aus.
Es geht ja nicht nur um die Bundestagsabgeordneten, es geht ja vor allem um die Kandidaten.
Das weiß ich doch erst recht nicht.
Hoffentlich gibt es im Internet wieder kandidatenwatch.de. Dort konntest du alle Kandidaten deines Wahlkreises befragen.
Und was soll ich schreiben? Lieber Herr Kandidat, sind Sie dafür, dass bei uns die Bundeswehr abgeschafft wird und das Militär weltweit?
Jetzt halt mal deinen Schnabel, Frieda. Nein, Anton, nicht so. Da würden fast alle Kandidaten sagen, die Bundeswehr, die brauchen wir doch für die Landesverteidigung.
Und für die NATO und besonders für die Menschenrechte.
Deine Fragen müssten schon etwas genauer sein. Warte mal, da habe ich neulich was gelesen. Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel.
Das klingt schon gut.
Genau, das können wir gebrauchen. Wahlprüfsteine der Kampagne zur Bundestagswahl 2013 bei der Friedenskooperative. Also, du kannst folgende Fragen an die Kandidaten stellen.
Erstens, grundsätzliches Rüstungsexportverbot ins Grundgesetz. Also, die Kandidaten werden gefragt, ob sie ein Rüstungsexportverbot im Grundgesetz haben wollen. Was steht denn jetzt da drin?
Der Rüstungsexport ist nicht verboten. Wer allerdings Kriegswaffen in den Verkehr bringt, braucht dazu die Genehmigung der Bundesregierung. So Artikel 26 des Grundgesetzes.
Das heißt, wenn ich einen Panzer herstellen und verkaufen will, dann muss ich erst die Bundesregierung fragen?
Ja, so ist das. Der Kampfpanzer gilt als Kriegswaffe. Und was Kriegswaffen sind, das steht in einer langen Liste im Kriegswaffenkontrollgesetz.
Und wenn ich meinen Panzer nach Saudi-Arabien ausführen will, muss ich erst recht die Bundesregierung fragen?
Genau so ist es. Das steht allerdings in einem anderen Gesetz, dem Außenwirtschaftsgesetz.
Ach, was ist denn das schon wieder? Naja, die Einzelheiten muss ich gar nicht wissen. Mich interessiert nur, kann ich mein Geschäft mit den Saudis machen oder nicht?
Das lässt sich nicht so einfach mit Ja oder Nein beantworten. Die Bundesregierung hat sich für Rüstungsexporte Richtlinien gegeben, die sogenannten politischen Grundsätze für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern.
Und was steht da drin?
Vereinfacht ausgedrückt, keine Kriegswaffen dorthin, wo ein Land mit einem anderen Land Krieg führt oder ein solcher Krieg droht.
Das ist ja wohl klar. Kein Öl ins Feuer gießen.
Und auch keine Kriegswaffen in ein Land, wo Bürgerkrieg herrscht oder wo die Gefahr besteht, dass die Regierung die Waffen gegen die eigene Bevölkerung einsetzt.
Wenn also Saudi-Arabien die Panzer bei Demos gegen die eigenen Leute einsetzt, dann dürfen die Panzer nicht genehmigt werden.
So sollte es sein, Anton. Aber ich fürchte, die Praxis sieht oft anders aus.
Da müssten eben unsere Bundestagsabgeordneten sofort dazwischen gehen.
Aber der Bundestag wird viel zu spät informiert. Dann sind doch deine Panzer längst geliefert.
Der Bundestag erfährt nicht, was die Bundesregierung so treibt?
Anton, das ist erstmal so. Die Bundesregierung genehmigt Rüstungsexporte, nicht der Bundestag.
Aber der Bundestag kontrolliert doch die Bundesregierung, habe ich so in der Schule gelernt.
Ja, einmal im Jahr muss die Bundesregierung dem Bundestag einen Rüstungsexportbericht vorlegen.
Einmal im Jahr? Das ist doch viel zu spät.
Sag ich ja.
Und der Bundestag erfährt bis dahin nichts davon, ob die Bundesregierung Rüstungsexporte genehmigt?
So ist es. Die Bundesregierung lässt sich nur vom Bundessicherheitsrat beraten, bestehend aus der Bundeskanzlerin und den wichtigsten Ministern.
Bundessicherheitsrat? Noch nie gehört.
Der Bundessicherheitsrat steht auch nicht im Grundgesetz. Er geht auf einen Kabinettsbeschluss aus der Adenauerzeit zurück. Alles, was der Bundessicherheitsrat macht, selbst seine Termine, sind streng geheim.
Und das soll Demokratie sein? Ich glaube, ich gehe doch zu den Bundestagsabgeordneten.
Oder denen, die es werden wollen. Hier die anderen Fragen. Zweitens, keine Rüstungsexporte an menschenrechtsverletzende Staaten.
Also keine Panzer, um damit den arabischen Frühling platt zu machen.
Drittens, keine Rüstungsexporte an kriegsführende Staaten.
Das versteht sich doch von selbst. Wird auch ein Mitspracherecht des Bundestags gefordert?
Ja, hier unter siebtens. Transparenz beim Waffenhandel. Setzen Sie sich im Fall Ihrer Wahl für eine zeitnahe Informationspflicht der Bundesregierung gegenüber den Abgeordneten, namentliche Abstimmungen und für ein Vetorecht des Deutschen Bundestages ein?
Bin mal gespannt, was ich zur Antwort bekomme. Wo war das, wo ich die Wahlprüfsteine finden kann?
Also unter www.friedenskooperative.de/ff/ff13/2-25.htm.
Und dann füge ich noch einen achten Wahlstein hinzu. Unterstützen Sie, lieber künftiger Bundestagsabgeordneter, auch unsere Forderung, Militär gehört abgeschafft?